Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen heute zu Guerilla FM. Bei mir zu Gast Christian Pietsch von Gusti Leder. Hallo Christian.
Hallo Anthony. Schön, dass du mich eingeladen hast und mal gucken.
Also wir selber freuen uns auch sehr, weil es ist für uns ja eins unserer Lieblingsthemen, neben den inhaltlichen Themen, die wir sonst machen, mit Gründern und erfolgreichen Unternehmern Interviews zu machen und rauszufinden, wie die auf die Idee gekommen sind und vor allen Dingen, wie sie es geschafft haben, ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das gilt auch natürlich für dich und deine Firma und dein Team. Und da fängt die erste Frage an. Die meisten der Hörer werden wahrscheinlich bisher zumindest Gusti Leder nicht unbedingt kennen. Und fangen wir mal damit an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Lederprodukte zu verkaufen? Ist das, liegt das in der Familie oder wie ist das passiert?
Ja, das war eigentlich mehr, ich würde nicht sagen Unfall, aber das ist eigentlich durch Zufall gekommen. Mhm. Ich habe VWL studiert und habe dann irgendwie nebenbei, bin ich immer gereist und durch Indien, Marokko, habe da gesehen, wie kleine Familien Ledertaschen herstellen. Habe gesagt, ja, ist eigentlich ganz nett. Und dann hat das irgendwie angefangen während des Studiums.
Und der Name, sagt der, ist der irgendwie, bedeutet genau, der irgendwas?
Das hat dann angefangen, wurde dann auch schnell so ein bisschen größer, dank eBay. Und ich war mal der Meinung, wir brauchen überhaupt keinen Namen. Ne? Ja. Also Gusti, ja, du als Marketing-Experte wirst dann sagen, um Himmels Willen, so haben das auch meine Freunde interpretiert und haben gesagt, ja, brauchst unbedingt einen Namen. Und ja, dann kam der Name auch ziemlich schnell, weil es waren damals alles Ziegenledertaschen, heute haben wir auch Rindledertaschen im Angebot. Und ich habe als kleiner Junge hat immer eine Ziege gefüttert und die hieß Gusti. Ah. Und so heißt es jetzt Gusti Leder.
Ja, genau. Auch wenn deine Ziege, die du früher gefüttert hast, natürlich nicht zur Ledertasche von dir verarbeitet wurde. Ja, so. Und heute, du sagst ja, es war mehr so ein Zufall, wie das entstanden ist, dadurch, dass du diese Familienbetriebe dort gesehen hast, wie die das machen. Würdest du heute sagen, ist das eine Leidenschaft von dir geworden?
Schon. Also wahrscheinlich ist es so, wie überall im Leben, wenn man erstmal irgendwo anfängt, dann wird man schnell besser und vertieft sich in eine Sache rein, vertieft sich in die Probleme, die diese Sache mit sich führt und natürlich sieht man dann auch Chancen irgendwo und ist da dran und schon eine Leidenschaft, klar. Ja. Mehr als nur ein Job.
Ja. Heute, deiner Meinung nach, was war der wichtigste Schritt als Unternehmer im Marketing, Vertrieb oder was immer, was hat denn dazu geführt, dass ihr heute erfolgreich seid? Was würdest du sagen, wenn es eine Sache gäbe, welche war? Ich weiß, es sind hunderte Sachen, aber was war die eine Sache, wo du sagst, die hat das gemacht?
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen früher anfangen. Also es ist halt so, dass irgendwo ist es immer ein Mix. Man kann irgendwie nicht sagen, es gibt diese eine spezielle Sache. Wir hatten ich hatte unglaubliches Glück mit der Firma in einer Zeit irgendwo einzutreten dank Internet, wo man relativ schnell verkaufen muss, wo man sich nicht teure Läden anbieten muss. Und gut, nur einfach einen Online-Shop machen, damit ist es halt dann auch nicht getan. Man muss den schon irgendwie bewerben, man muss Ideen, wie wird man eigentlich bekannt? Ja, das ist die große Frage. Und wir haben dann irgendwie so angefangen, wie fast jeder das Unternehmen anfängt, mal erstmal eine Facebook-Seite aufmachen. Und da haben wir probiert und erstmal passierte da gar nichts. Mhm. Und wir haben trotzdem nicht aufgehört, immer wieder verschiedene Sachen durchzuspielen. Genau, und dann haben wir auch einen Erfolg gehabt. Ja, ja.
Und jetzt weiß ich ja, dass ihr sozusagen im ethisch besten Sinne Heute würde man vielleicht sagen, so wie so eine Art Fairtrade-Siegel für Lederwaren, ja, dass ihr unglaublich viel Wert darauf legt, dass die Produktionsbedingungen oder diese Familienbetriebe einen möglichst hohen Anteil natürlich an dem Produktverkauf und so weiter erzielen können, genau. Dass die keine 1000 Zwischenhändler haben. Die arbeiten ja direkt für euch, ne?
Ja.
Und wie stellst du denn sicher, dass das da eingehalten wird? Du fährst da regelmäßig hin, guckst dir das an oder
genau. Also das war einfach von Anfang an auch zum Thema Marketing eigentlich von Anfang an das, wo wir dachten, das interessiert doch wahrscheinlich die Käufer am meisten. Wie werden die Sachen hergestellt? Und wir haben dann auch irgendwo, also ständig eigentlich, wir haben unsere Produzenten auf die Flyer gedruckt, wir haben Produzentenfotos, Videos gemacht. Wir, also ich und eine Produktmanagerin fahren halt mindestens zweimal im Jahr hin. Davon ist einmal auch unangemeldet. Also fliegen wir nach Indien.
Überraschungsbesuch.
Überraschungsbesuch, richtig, ja. Genau. Gucken uns die Lage vor Ort an, sobald wir irgendwo merken, nee, hier wollen wir nicht produzieren, machen wir es dann auch nicht. Ja. Beziehungsweise wir haben halt klare Statuten, die eingehalten werden und sobald halt irgendwo zum Beispiel Kinder irgendwo auch nur ansatzweise gesehen werden, dann das war's dann. Ja. Und das wissen unsere Produzenten. Das hat er eben auch, letztendlich ist es auch, muss man konsequent sein mit den Produzenten und haben wir uns als Firma einfach auf die Fahne geschrieben. Im Thema Marketing, und das ist ja auch das Interessante, hat das eher weniger geklappt. Also, dass wir haben angefangen halt Produzenten Fotos zu posten, Videos zu posten, wie es vor Ort aussieht und das hat uns überrascht, dass das nicht geklappt hat und dass wir da große Resonanz bekommen haben.
Ja, das ist ja so eine Sache, du kennst ja auch unseren Podcast, wenn man jetzt regelmäßig uns hört, weiß man auch, dass ich immer sage, man muss Sachen testen und seine eigenen Annahmen nicht als Wahrheiten annehmen, sondern einfach akzeptieren, dass das eine Vermutung ist, ja. Und man lernt immer wieder Sachen, wo man überrascht ist und sagt, wie kann das denn sein? Ich würde doch denken, das müsste die Leute doch total spannend finden oder gut finden. Und dann stellt man fest, die finden das scheinbar nicht so spannend. Dann machst du was völlig anderes, wo du denkst, naja, ist okay, aber nicht der große Bringer. Und plötzlich läuft das. Und du sagst, hä, was ist jetzt los? Plötzlich teilen die Leute das in Facebook oder schreiben darüber oder bloggen oder was auch immer, ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, ja. Aber ihr seid ja nicht nur in Indien, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau,
seid ihr in Marokko auch und so?
Absolut, ja. Also wir sind in Marokko und wir sind auch noch in Italien.
Ah, ja.
Das ist auch nochmal ganz wichtige Sache bei uns. Wir sagen nicht, hey, wir sind ja die Guten. Also du hast uns ja so ein bisschen so vorgestellt. Mensch, ja, ihr seid ja alle super nachhaltig, super transparent. Also transparent sind wir. Und genau darauf legen wir unseren Wert. Wir sind vor allen Dingen transparent. Du kannst also bei uns chemisch gegerbte Taschen kaufen. Du kannst auch bei uns nur vegetabil gegerbte Taschen kaufen. Und zwar 100% vegetabil. Ja. Du kannst bei uns von großen Unternehmen einkaufen. Du kannst aber auch bei uns nur von kleinen Familienunternehmen einkaufen. Und mein Ziel ist es einfach, den Kunden maximal klar zu zeigen, was das jetzt hier gerade für eine Produktion hinter dieser Tasche, was sich da verbirgt.
Ja.
Und sodass er dann praktisch seine Entscheidung trifft. Wir haben natürlich irgendwo über beide Produktkategorien, also Studio und Nature, unterteilen wir das halt, immer natürlich gewisse Statuten. Also die Arbeitsbedingungen müssen trotzdem stimmen und keine Kinderarbeit, ist klar, aber das ist nicht verhandelbar, aber eben wie zum Beispiel Leder gegerbt wird, ja. Oder eben wie so eine Produktion aussieht, ist das irgendwo in ein Haus, ja, oder das ist eine große Produktionsstrecke, ja. Mhm. Und das versuchen wir transparent darzustellen. Und
bisher also klappt
anscheinend,
das, oder?
Genau, anscheinend. Also wir kriegen halt auch sehr viel Feedback von Kunden, dass sie das genau das eben gut finden, weil halt Leder generell halt schmuddelig ist. Und ich sehe es ja auch immer wieder, wenn man irgendwo in einen Schuhladen reingeht und den Verkäufer irgendwas fragt, ist ja auch klar, er hat keine Antwort, weil zwischen ihm, ja, der Einkaufsabteilung irgendeiner Marke, ja, von dem seine Firma einkauft, da sind halt Welten und Einfluss hat der Kunde da meistens selten und das klappt bei uns wahrscheinlich besser.
Ja, und habt ihr viel Preiswettbewerb? Also ist das sehr wettbewerbsintensiv oder habt ihr so eine Nische, wo ihr sagen könnt, naja, natürlich, der Preis muss stimmen, aber die Kunden sind eher bereit oder ein bisschen preisrobuster, sagen wir mal, ja? Oder wie ist das bei euch? Ist das ein sehr aggressiver Markt oder geht das?
Also bei uns Ledertaschen, dank Amazon purzen da schon Preise, ne? Das muss man schon so sagen. Also es ist nicht mehr dieser super tolle Nischen,
ja.
Wir haben da schon einen Druck, klar.
Ja.
Wo wir allerdings versuchen zu sagen, okay, was genau, wo sehen die großen Anbieter denn nicht hin? Also sind das sind bei uns nämlich Nischenprodukte. Wir sind, ich selber komme aus dem Fahrradbereich, also ja. Rennradbereich vielmehr. Und wir wollen halt mehr in so Nischenprodukte rein, ne? Als Accessoire, also als Fahrradaccessoire, eine Ledertasche, ja, mhm. Dann Ortlieb kombiniert mit einer Ledertasche. Sowas da stelle ich mir eher unsere Richtung vor. Und letztendlich, natürlich hat man Druck, aber wenn man transparent darstellt, wie man produziert oder woher die Tasche kommt, dann geht man denen ja auch aus dem Weg, weil es nicht irgendwie so eine, ja.
Austauschbares Produkt wird, ja, ja.
Austauschbares mhm. Produkt ist, ne?
Ja.
Genau.
Ja, ja, und der Kunde, das ist wahrscheinlich ja dann auch so, irgendwann hast du auch eine Kundengruppe, die eben genau das will und die bereit ist, dafür mehr zu bezahlen und die nicht nur guckt, was ist das Billigste. Habt ihr denn neben eurem Online-Shop noch andere Vertriebswege oder ist das euer Hauptabsatzkanal sozusagen?
Leider war es lange Zeit nicht unser Hauptabsatzkanal, das hat sich dieses Jahr geändert. Ja. Wir haben leider viel zu viel über Amazon verkauft und haben dann auch noch ein bisschen was über eBay verkauft, genau, haben auch einen eigenen Laden, sind von dieser Abhängigkeit jetzt wirklich endgültig losgekommen. Es ist natürlich schön, über Amazon viele Produkte zu verkaufen, aber ganz ehrlich, es ist natürlich auch nicht deine eigene Webseite und ja. Da sollte sich jeder für sich selber überlegen, ob er so ein Geschäftsmodell lange fahren möchte. Wir wollen das nicht. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen irgendwo auch noch in 10 Jahren unsere Taschen anbieten und an den Produkten weiterentwickeln. Und ich glaube, dass Amazon einfach eine Nummer zu kurz gedacht.
Ja. Ja. Und wie lange habt ihr jetzt Amazon gemacht? Also wenn jetzt einer das hört und denkt, oh Gott, ich mache das ja schon jetzt oder ich mache es auch, weil es eben ein eigener Zugang zum Markt ist.
Genau.
Wie lange wart ihr jetzt sozusagen Amazon only in Anführungszeichen?
Wir haben immer schon Top-Verkäufe gehabt, aber mit dominierenden Verkäufen auf Amazon und das, wir verkaufen immer noch auf Amazon, so ist es nicht.
Ja.
Für 5 Jahre waren das jetzt, glaube ich, 5 Jahre Amazon-Verkäufe. Aber wir haben es halt jetzt geschafft, unsere Struktur zu ändern, dass wir eben sagen, wir kommen da los, wir bauen da ein eigenes Social-Media-Team auf, massiv, und zwar bei uns ist das eben mehrsprachig. Also Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, jetzt sogar Schweden und wir haben ein eigenes PR-Team, wir haben ein eigenes SEA-Team, ein SEO-Optimierer, also das ist schon deutlich mehr kapazitätsbindend. Ich kann aber nur jedem empfehlen, das irgendwann mal zu machen, weil es ist halt nachhaltig, ne?
Ja, und für mich, wenn ich das so höre, das hört sich so ein bisschen an, wie jetzt die positive Seite davon. Einer unserer Kunden ist Zalando und die haben wir beraten für Guerilla-Marketing-Kampagnen und ein paar anderen Sachen. Und wenn man bei denen zu Besuch ist, dann hat man das auch, ne? Ich meine, die sind natürlich riesig groß, ja. Und trotzdem, man sieht sofort, die haben Leute für Bulgarien, die haben Leute für Spanien, die haben Leute für Italien, ja. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn du Kunden in ganz Europa beliefern kannst und online kannst du sie ja überall beliefern, dann hast du natürlich auch den, wie sagt man, die Notwendigkeit, dass der Kunde mit jemandem zu tun hat, der Produktmanager ist oder der eben in seiner eigenen Sprache firm ist und nicht ein Deutscher, der mit seinem Schulfranzösisch deine französische Seite macht. Ja? Das ist ja irgendwie logisch. Und welches ist von den sozialen Plattformen? Seid ihr überall vertreten oder gibt es jetzt welche, die du präferierst oder die sich als besonders positiv herausgestellt hat?
Ja, also ich würde sagen, man hat natürlich so die Oldschool-Plattformen, die halt extrem wichtig sind, weil dort halt noch sehr viele Leute sind, wie jetzt zum Beispiel Facebook. Also das ist für uns schon sehr wichtig. Dann haben wir halt Twitter, wo wir relativ viel, wo wir wenig Feedback bekommen, in Deutschland vor allem auch. Also da ist, ich glaube, die in Deutschland gucken sich viele das nur an. Und dann, klar, wir haben Pinterest. Wir haben Snapchat, sind wir nie so richtig in die Gänge gekommen. Das ist leider, wir haben jetzt Periscope für uns neu entdeckt. Da müssen wir unbedingt was machen. Instagram, klar. Da sind wir letztes Jahr doch, haben eine große Kampagne gefahren. Und also die alten Plattformen, Instagram, Facebook, klar. Meine Newcomer, meine persönlichen Favorites sind halt Periscope und Pinterest.
Ja.
Wenn
die Hörer jetzt das hören und sie vielleicht Pinterest und Periscope vielleicht noch viel weniger kennen, Ich glaube, wenn man irgendwas Visuelles hat, ja, wenn man jetzt ein visuelles Produkt hat und das sich auch gut darstellen lässt, und es ist, ihr macht ja im Wesentlichen noch ein Lifestyle-Produkt, ja. Das ist ja jetzt nicht nur eine Arbeitstasche, sondern es ist ja auch ein Ausdruck der Persönlichkeit und so. Und dann ist es ja besonders wichtig, dass das visuell gut dargestellt wird. Und dafür ist Pinterest und wahrscheinlich Periscope auch eine tolle Plattform, um ein visuelles Produkt oder etwas, was eben mit Ästhetik zu tun hat, mit Design, mit hübsch anzusehen, wenn man so sagen will, dass man das dann auch benutzt und das nicht untergeht in tausend anderen Posts bei Facebook oder Twitter, wo man möglicherweise diese visuelle Interaktion oder diese Sehen gar nicht hat. Oder Instagram ja genau das Gleiche, ist ja auch ein sehr visuelles Muster. Wenn wir dann gucken wir uns mal Social Media, ist das euer wichtigstes Marketinginstrument im Großen und Ganzen?
Ja, wie gesagt, ich möchte das immer nicht so sagen, das ist am wichtigsten und das ist zweitrangig, sondern ich meine, wenn wir uns in SEA macht halt die Verkäufe. So, ja, also das Search Engine Advertisement, Anzeigen, ja, bei Google, also bei AdWords, genau. Dann haben wir halt Affiliate-Programme, Sanox, die sich ein bisschen damit ankennen, da hängt sehr viel dran und die machen natürlich auch schönen, klaren Umsatz. Aber jetzt muss man sich immer fragen, kann man nur die bewerten, die auch wirklich den Umsatz machen? Oder ist so eine Customer Journey, also dieser Weg, wo der Kunde zum ersten Mal zur Firma kommt und dann irgendwann mal den Kauf abschließt, ja, über eine Facebook-Anzeige oder mal über eine AdWords-Anzeige, wie bewertet man sowas? Und das war auch eine ganz wichtige Frage bei uns in der Firma.
Ja, und ihr habt ja in der Zwischenzeit, habe ich das Gefühl, darauf eine Antwort, ne? weil ihr eben ganz viele Plattformen bedient und ich glaube das auch, dass man nicht immer eindeutig sagen kann, so, ich habe jetzt dieses eine Ding gemacht, ich mache ein Newsletter und dann funktioniert es oder ich habe eine Webseite, dann funktioniert es und ich mache AdWords und nur weil AdWords Bestellungen kommen, funktioniert es oder Facebook kommt nie eine Bestellung, deswegen ist Facebook unwichtig, vielleicht ist es wichtig, damit jemand dich kennt oder überhaupt kennenlernt oder weiterempfohlen wird von jemand anderem und du dann danach sagen kannst, oh, guck mal, ja. Und dann kommt er vielleicht, weil er den Namen kennt, über Facebook kennengelernt hat, kommt er über AdWords auf deine Webseite und kauft. Ja, also es ist ja nicht so einfach. Wir selber kaufen ja auch nicht beim ersten Kontakt mit irgendetwas das Produkt, sondern es kann eine Weile dauern. Habt ihr denn bei euch irgendwas, seid ihr immer noch so im Experimentieren? Ist das so ein Standardmodus, würdest du das sagen?
Also nein, sind wir nicht. Wir sind, also bei Facebook haben wir ganz klar unser Tool gefunden, wo wir ich glaube Erfolg haben, auf jeden Fall erfolgreicher sind als große Brands.
Und ist das geheim oder kann das jeder sehen?
Gerne erzähle ich darüber. Bei anderen Plattformen, zum Beispiel YouTube, sind wir eigentlich noch an Experimentieren. Bei Twitter haben wir jetzt auch so ein bisschen noch Experimentierphase, haben uns jetzt schon ein bisschen gefunden, wissen da jetzt auch, wie wir es handhaben sollen. Periscope sind wir auch noch am Überlegen. Ich kann ja mal was über Facebook erzählen, wenn das, genau. Also da haben wir halt, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, auch probiert, ja, Facebook, also unsere Produzenten halt beim Produzieren Videos aufzunehmen, dort zu posten. Und das hat alles irgendwie nicht so richtig was gebracht. Diese Gewinnspiele, ja gut und schön, dann hatte man halt eben diese Gewinnspiel-Hunter, so nenne ich sie. Ja. Ne? Und dann haben wir uns da gesagt, okay, was sind eigentlich unsere Unique Selling Points? Und das sind Transparenz, wie ich es schon eingangs auch gesagt habe, wir sind transparent. Ne? Wir sagen nicht, wir sind hier die Guten, die nur mit Familienunternehmen, sondern wir haben ja auch beide Produzenten. Und was heißt denn Transparenz? Ja, Transparenz ist ja breit und ist ja so groß. Und heißt das nicht auch vielleicht ein Stück weit mit den Kunden zusammen entwickeln? Mhm. Also unsere Taschen zu entwickeln?
Ja.
Und auf einmal war so eine Idee geboren. Und das kam auch ganz gut, weil mir gefiel halt die bisherige Produktentwicklung, also gefiel mir überhaupt nicht. Also da saßen halt irgendwie so drei Produktmanager beim Käffchen zusammen und zwei Männer haben dann darüber sich unterhalten, wie die nächste Damentasche dann aussehen soll. Das war alles ein bisschen komisch.
Ja.
Und und dann kam das halt, posten wir doch einfach mal und fragen die Kunden.
Ja.
Und unglaublich, schon die ersten Posts, die waren irgendwie besser als alle anderen Posts, die wir da irgendwie mal ins Netz gestellt haben.
Ja.
Ja, dann haben wir da weitergemacht. Genau. Und
Und würdest du, vorhin habe ich ja gefragt, was ist denn euer Erfolgsrezept, ja, oder was war der wichtigste Schritt? Ich habe das Gefühl, das ist es, auch wenn man natürlich sagt, du musst das alles machen, damit du denn kommst, aber ihr habt eben so einen Weg gefunden, eine Interaktion mit den Endabnehmern
Genau.
anzufangen,
Genau.
der da dazu führt, dass die Kunden Feedback oder die potenziellen Kunden oder Taschennutzer oder wie immer man die nennen will aus der Zielgruppe sagen, das ist ein Feature, das fehlt mir oder das ist doof oder das ist toll, um die Produkte besser zu machen. Und wie sieht heute euer Produktentwicklungsteam aus?
Es gibt es immer noch.
Ja.
Es hat sich nicht komplett in Luft aufgelöst. Aber so die wichtigen Fragen, die klären wir halt über Facebook. Also wirklich, wir streiten uns, ja, 2-1 Stimmen oder 2-2 Stimmen für Klettverschluss oder Magnet. Und dann fragen wir halt die Kunden, was wollt ihr? Oder wir sind uns nicht so ganz sicher, wir streiten uns. Der eine sagt, ey, die Rotfarbe ist toll und die andere Rotfarbe, also die andere Person sagt, Rotfarbe ist nicht so toll. Und hilft uns im Team weiter. Und vor allen Dingen sehen wir dann auch, also wir fragen auch ganz komische Fragen, wie zum Beispiel, was würdet ihr ausgeben? Ja, weil ich sag mal, kann ja mal sein, dass eben eine Produktion doch mehr Geld kostet, weil gute Materialien mit eingebaut werden und man sagt, Mensch, ey, eigentlich unsere, ne, also wir haben halt der großen Teil Studenten bei uns, die unsere Taschen kaufen. Das ist schon kein Studentenpreis mehr, ne, für so eine Shopper so über 100 Euro ausgeben. Und dann fragen wir die Kunden einfach und sind überrascht von den Antworten. Und die gehen dann auch von bis und wir werten die, das ist halt ja auch die andere Seite der Medaille. Du musst alles auswerten. Du musst alles auswerten und du musst es verdammt ernst nehmen, was die dann auch schreiben. Ne? Und es war von vornherein auch die Strategie dahinter. Also wenn wir das fragen, dann nicht nur so aus Spaß, ja, oder weil wir da ja ein gutes Engagement haben wollen, sondern auch wirklich, weil wir die Antwort brauchen und weil wir die Kunden ernst nehmen wollen.
Und wie viel, wenn du jetzt so eine Frage stellst, also jetzt irgendeine Frage, sage ich nochmal, wie viel Antworten bekommt ihr dann? Sind das dann Hunderte oder Tausende oder
Ja,
wie muss
also
ich mir
wir
das
haben schon
vorstellen?
über 1000 Antworten mal bekommen, schon, glaube ich, 2-3 Mal.
Ja.
Ich sag mal so, im Durchschnitt sind es um die 300 bis 500 Antworten,
Das
600. Also
ist schon viel. Das ist eine
genau,
Menge.
es wächst auch ständig und da ist jetzt auch wenig beziehungsweise gar nichts. Also wir pushen jetzt, glaube ich, mit 10 € oder so. Also es ist jetzt wirklich keine gigantischen Marketing-Summen, die wir da ausgeben für, sondern zeigt wirklich, dass die Kunden das auch wollen. Ja, die Kunden wollen das und die helfen uns gerne und ich glaube, das habe ich mir am Anfang nie träumen lassen. Das ist wirklich eine Sache, die uns weiterhilft und sogar auch im Marketing irgendwo hilft. Ja, klappt aber.
Und gibt's jetzt, also die Kunden machen da gerne mit und das finden die total cool und die brauchen auch keinen wirklichen finanziellen Anreiz, weil die helfen wollen und wenn man sie
Ja.
ernst nimmt, dann machen die das auch, ne? Dann ist
Also
das nicht so.
wir machen da trotzdem einen kleinen Anreiz rein, weil letztendlich ist es immer so, wir haben früher immer halt diese Samples, die wir bekommen praktisch, ne? Also wir entwickeln eine Tasche, kriegen daraufhin also so eine
Muster.
Sample-Muster und genau, und das stellen wir halt von Facebook-Fragen dazu halt unsere Fragen, die wir wirklich, wo wir denken, das wäre ein Knackpunkt von dieser Tasche oder von dem Produkt. Und danach hätten wir es jetzt im Laden irgendwie gegeben zum Verkaufen und das verschenken wir halt an random, also wirklich durch Zufall
Lost, durch
an
Losen.
Lust an einen der 500 Leute, die da kommentieren. Ne? Also es ist jetzt keine großen Gewinnspielaktionen, sondern es ist halt eigentlich nur ein kleines Dankeschön.
Cool. Und gibt es auch Prominente oder ist das für euch unwichtig?
Das ist, nee, ist nicht Ziel der Sache. Wir sehen wirklich unsere Community, unsere Nutzer und die uns wirklich permanent helfen. Das ist mir wichtiger. Und worüber ich mich persönlich gefreut habe, das war natürlich jetzt, dass es auch weitergeht, sogar von der Community aus. Also die sagen dann, sag mal, könnt ihr auch, ich habe da mal einen Vorschlag, kann ich euch ein Design reingeben? Also das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen lassen und das haben wir jetzt sogar gemacht. Und man merkt bei uns immer so ein bisschen schon die ersten Anzeichen, ob ein Produkt funktioniert in unserem Team. Ja, wenn halt irgendwie die Produktmanager, das sind ja die ersten, die dann praktisch so ein Muster bekommen, in ihren Fingern haben und sagen, boah, die hole ich mir auch. Ja, und komischerweise war das bei der, also was heißt komischerweise, überraschenderweise war das halt bei dieser Kundin genauso der Fall, die uns sogar noch das zugeschickt hat. Also ja, besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Nee, besser geht's nicht. Und wenn das dann, sagen wir mal, eine gewisse Größenordnung hat, dass ihr dann auch wisst, da draußen sind nicht nur drei Leute, die das auch cool finden und sofort kaufen, sondern dass so eine Appeal hat für viele, ja, dann oder eine etwas größere Gruppe, dann ist das ja auch wieder spannend, ja, so ein Produkt zu machen. Und wenn man so will, ist das ja wahrscheinlich auch wir haben im Marketing immer früher gesagt, du brauchst immer einen Rückkanal. Du brauchst sozusagen einen Feedback-Kanal, über den du rausfindest, was da draußen passiert. Und ganz früher, also ich mache ja Marketing schon sehr lange, schon über 30 Jahre, und wenn du, früher hast du das nicht gehabt, da konntest du vielleicht eine Postkarte beilegen und wenn du Glück hattest, hat die jemand zurückgeschickt, ja. Und das ist, glaube ich, heutzutage der große, große, große Vorteil, dass wir einen Rückkanal haben, dass wir zum ersten Mal in der Lage sind, eine Interaktion, einen Dialog mit jemandem zu führen, Dialog-Marketing wirklich zu machen, also nicht nur nach dem Begriff, sondern den echt zu machen, weil wir einen Dialog führen können. Ne? Weil du kannst eine Frage stellen, du kriegst eine Antwort, kannst Abstimmung, du kannst voten, du kannst alles Mögliche mit den Leuten machen. Es ist aber natürlich auch Arbeit. Wie viele Leute arbeiten denn in eurem, wie groß ist sozusagen Gustileder überhaupt und wie viele davon sind mit Social Media und diesen Sachen beschäftigt?
Also wir haben insgesamt bei Gusti 69, also das Team ist 69 Personen stark. Ja. Das ist schon
ordentlich.
Eine ordentliche Menge für ein kleines Startup, genau. Ja. Wir verkaufen allerdings auch im Monat über 30.000 Produkte. Oh, genau, und das halt in 5 große Länder, aber eigentlich in der ganzen Welt. Und genau, ein Social Media Team gibt es davon, wenn ich so, es schwankt natürlich immer, momentan 9 Leute. Wobei halt da auch viele Studenten, Werkstudenten bei uns arbeiten, die dann halt einen spanischen Markt betreuen, der noch nicht so groß ist, ne? Oder Italien. Aber wir müssen das Ganze eben mehrdimensional machen. Wir können nicht nur sagen, wir machen das in Deutschland, sondern genau. Und das muss man auch sagen, andere Länder funktionieren auch wieder ganz anders. Also was in Deutschland funktioniert, muss nicht in anderen Ländern funktionieren. Und das wäre mein Tipp für viele Zuhörer, dass man halt wirklich try and error und immer nochmal und nochmal. Und nur so kriegt man wirklich raus, klappt das? Ist das Konzept für meine Community, für den Kanal das Richtige?
Ja, und für das Land und für diese Kultur und so weiter. Das kann ich 100% unterstreichen. Ich war jetzt gerade 14 Tage in Japan. Manche Sachen sind gleich und manche Sachen sind total verschieden, ja. Und wenn du mit offenen Augen da in dem Land bist, dann stellst du einfach fest, oh, Dinge sind einfach dort anders. Und das ist bei uns in Deutschland anders. Und auch wenn wir uns Europa nennen, was ja toll ist, Europa ist ja ein ganz tolles Konzept, trotzdem ist es so, dass ein Belgier anders einkauft als ein Deutscher und ein Franzose anders einkauft und ein Engländer anders einkauft. Und dass jedes Land und jede und auch innerhalb eines Landes möglicherweise jede Altersgruppe eben andere Kriterien an den Tag legt, ja. Um was zu kaufen. So, und jetzt, ihr seid jetzt auf Wachstumskurs, ihr habt Feedback und das ist alles cool. Was ist eure größte unternehmerische Herausforderung im Moment? Oder deine persönliche als Unternehmer?
Ja, meine persönliche ist, also momentan, es reicht ja nicht nur aus, dass man ganz schnell expandiert, ja. Das Ganze muss ja auch auf Säulen stehen, die stabil sind und das ist ein riesen logistischer Aufwand, also der da betrieben wird. Wenn man irgendwo verschiedene Märkte, wie Großbritannien, wir verkaufen in den USA, wir verkaufen in Schweden, da müssen viele Gespräche, viele Überlegungen getroffen werden. Und ich meine, du hast das vorhin genannt, Zalando, die haben da natürlich Systeme, die haben extrem gute Leute im Team, ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Und daran sind wir und werkeln tagtäglich dran, ne? Dass man eben auch irgendwo in Frankreich nach 3 Tagen das Paket hat und dass das Ganze auch irgendwo versandkostenfrei irgendwann mal angeboten wird. Weil ja, mit diesen Service-Gedanken, den Zalando und Amazon da vorlegen, muss man auf jeden Fall oder wollen wir mithalten können. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch besser sein. Also
ja, ich
wollen wir besser, ja? Verstehe, wollen wir besser sein. Also wir wollen ja auch, genau, wir müssen halt dann auch gleichzeitig uns Dinge überlegen, wo wir irgendwo näher dran sind an Kunden. Und haben wir auch schon einige Tools jetzt, auch in Offline, also nicht im Internet-Marketing, ja? Also,
ja, genau. In der realen Welt.
Genau.
In der realen Welt. Und gibt es auch Anfragen von Händlern? Kommen die in der Zwischenzeit und sagen, wir wollen eure Produkte verkaufen? Oder ist das in Anführungszeichen bisher sozusagen die Vertriebswege, die online sind? Habt ihr sozusagen auch einen Retail-Zweig, der sich entwickelt? Oder ist das, was ja jetzt nicht wertend ist, ist das im Moment weiterhin im Wesentlichen ein online getriebenes Geschäft?
Genau. Wir sind dieses Jahr, haben wir uns einen Plan gemacht, dass wir noch 3 weitere Läden in Berlin, Hamburg und Köln eröffnen wollen. Aus zweierlei Gründen. Zum einen ist Präsenz, also wirklich physisch etwas anfassen zu können. Und ein ganz wichtiger Grund, ist aber auch, dass irgendwo die 60 Minuten Delivery irgendwann kommt bei uns. Und wir wollen vielleicht sogar schneller sein als Amazon dabei. Und das kriegen wir halt nur hin, indem wir halt in den Ballungsräumen vertreten sind. Und das geht ja auch. Ich meine, die IP-Adresse wird ja irgendwo angezeigt, zeigt einem in Berlin an. Und dann wird es praktisch im Hintergrund ja in Blitzeseile mit den Beständen des Ladens verglichen. Und ja, so also sieht die Vision aus. Und das wollen wir noch dieses Ende dieses Jahres erreichen, auf jeden Fall, dass wir Läden eröffnen, dann vor Ort sind, auch in den, in da, wo unsere Kunden sind, in den Studentenvierteln, ja.
Ja.
Genau.
Coole Sache. Also, bin begeistert, ja, sehr beeindruckt. Spannend. Also, von meiner Seite, das sind im Wesentlichen meine Fragen gewesen, ja, die ich habe an dich und was Gusti Leder ausmacht. Für die, die es jetzt interessiert, es gibt, ich glaube, im Wesentlichen, ja, natürlich eine Handvoll Kanäle, aber ich glaube, die zwei wichtigsten sind die Webseite von euch, ne?
Genau. Also die Webseite, dann natürlich unser Rostocker Flaggschiff, also Laden, ja,
Ja,
Flagstore.
ja.
Genau, und ja, notfalls würde auch Amazon gehen, ne? Also
Ja,
dafür mache
schon
ich jetzt
klar.
keine Werbung.
Nein,
Aber
aber ich sag mal, man kann zuerst, wenn man sich informieren will, kann man auf eure Webseite gehen. Die Webadresse ist wie genau für die Leute, die mal schnell gucken wollen? www.
www.gustileder.de für die Deutschen und dann ja für die ausländischen Märkte. Da kommt man, ich denke mal, dass wir haben mehr oder weniger deutsche Zuhörer. Ja, genau.
Und dann kommt man drauf, ansonsten in Facebook gibt es auch
Ansonsten, wie gesagt, Facebook,
facebook.com/gusti.leder, ne?
wir bieten immer mehr also ganz viele Do-it-yourself-Geschichten auch am Pinterest an, wo wir halt auch zeigen, was man so mit blankem Leder machen kann, alles und anstellen kann mit dem Werkstoff. Auch Pinterest ist bei uns absolut interessant, ja.
Also,
Denke
wer
ich auch.
das jetzt hört und denkt, Mensch, tolle Sache, erstens die Webseite besuchen, mal gucken, ja. Wer gerade eine Tasche sucht, bestellt eine, ja. Und wer in Rostock ist oder irgendwann in Berlin, Hamburg und Köln die Gelegenheit hat, mal nachzugucken, geht auch in den Laden. Ja, werden sich alle bei Gusti Leder freuen. Und für die, die es hören und sagen, Mensch, ich will mehr wissen, kein Problem, gibt alle Möglichkeiten des Kontakts. Ne? Und Kommentare wie immer willkommen von den Hörern. Wer etwas mehr wissen will, Christian freut sich und wird gerne auch Auskunft dazu geben.
Auf
In
jeden Fall.
diesem Sinne, Christian, danke, dass du hier warst und all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast hier. Danke an die Hörer, wie jede Woche, fürs Zuhören. Und wer die Sendung noch nicht bewertet hat im Internet, beziehungsweise bei iTunes, möge doch bitte so lieb sein, uns eine Bewertung schreiben, beziehungsweise uns Sternchen geben. Das ist unser Marketing für diesen Podcast. Und auch Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas schreibt. Wir antworten. In diesem Sinne, danke fürs Hören. Christian, danke nochmal fürs Hiersein.
Danke dir, Anthony, ja, dass ich mal bei euch aktiv sein kann. Ja.
Und wie immer für alle Hörer, gute Woche und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.